Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir sind sehr froh, hier sein zu dürfen in dieser wunderschönen Kirche und diese drei Abende mit Ihnen, mit euch gemeinsam verbringen zu können. Und das Thema passt ja wirklich gut in die Zeit, vorwärts mit Gegenwind, das ganz normale Christenleben. Gegenwind ist nicht so schrecklich außergewöhnlich für die Nachfolge der Menschen, die Jesus folgen und die ihm gehorchen und die ihm dienen wollen. Und heute Abend starten wir gleich mit einem vielleicht auf den ersten Blick rätselhaften Titel: Gottes Kontrastprogramm. Was ist damit gemeint? Ich versuche, Sie ein Stück daran zu führen. Und ich habe den Auftrag, nicht zu schnell zu reden, und man wird sehen, ob das funktioniert. Aber ich kann Sie beruhigen, ich habe auch in der Schweiz schon Vorträge gehalten. Neulich kaufte ich für meine Frau ein nettes Geschenk. Es war vom Volumen her nicht sehr groß, aber die Verkäuferin gab sich redliche Mühe und packte es zunächst in eine Schachtel und dann noch in eine glänzende Tüte. Und ich musste denken, was für ein Verhältnis zwischen Inhalt und Verpackung. Aber noch schlimmer, wenn sich in einer strahlenden, aufwendigen Verpackung, die ganz viel verspricht, am Ende nur ein ziemlich mickriger Gegenstand verbirgt, wie Sie das manchmal bei Werbegeschenken haben. Haben Sie wahrscheinlich auch schon erlebt, ne? Das ist eingepackt wie ein Brillantenkollier und dann kommt ein schlichter Bleistift dabei heraus. Genau andersherum ging ein Offizier vor, so erzählt eine Geschichte, der um eine Prinzessin geworben haben soll. Sein Geschenk, das er durch Boten überbringen ließ, machte auf den ersten Augenblick nicht gerade so einen richtig guten Eindruck. Zunächst war das nur eine riesige, unansehnliche Kiste. Und sie schnürte die Kiste auf und heraus kam eine etwas kleinere Kiste. Und in diese kleinere Kiste wiederum eingepackt fand sich eine zerkratzte Kanonenkugel. Die Prinzessin war ziemlich verärgert, warf die Kugel krachend auf den Boden, wobei diese zersprang. Und zum Vorschein kam eine kleinere Kugel aus Silber. Nachdenklich geworden, drehte die Prinzessin das Gefäß in ihren Händen, was wohl der Mann ihr damit sagen wollte. Und während sie es drehte, zerbrach die Silberkugel in zwei Hälften und zum Vorschein kam eine kleine goldene Schatulle. Atemlos öffnete die Prinzessin den komplizierten Verschluss. Und da lag auf schwarzem Samt ein kostbarer Ring mit blitzenden Diamanten und daneben ein gefalteter Zettel, auf dem die drei berühmten Worte standen. Das war die Botschaft. Und so macht es Gott, sagt Paulus. So macht es Gott. Er packt sein wunderschönes Geschenk in ein völlig unansehnliches Gefäß. Warum? Das wollen wir heute Abend klären und ich denke, es wird für uns persönlich sehr wichtig sein, was Gott uns durch Paulus hier zeigt. Der Text, den wir miteinander studieren werden, ist 2. Korinther 4. Es gehört zum Service der Veranstalter, dass Sie diesen Bibeltext auch vor sich haben, in dieser schönen Mappe. Und der Schwerpunkt werden die Verse 7 bis 15 sein. Der zentrale Vers, um den alles zunächst kreist, ist Vers 7. Da sagt Paulus, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben diesen Schatz von Gott in irdenen Gefäßen. Und das Wort, was da im griechischen Originaltext steht, ostrakinos, für Gefäße, Sie müssen sich das so vorstellen, das ist ein zerbrechliches Gefäß, ein tönernes Geschirr, nicht so ganz dicht, ein Behälter mit Rissen. Das sieht von außen ziemlich schlicht und schmucklos aus, kein bisschen verziert oder herausgeputzt, rissig, eher ärmlich. Also ich würde sagen, eher Packpapier als Geschenkpapier, eher Kiste als versiegelte Chromverpackung. Ganz kurze Frage, können Sie mich überall so ganz gut verstehen? Ja? Okay, ist ein wunderbarer Hall hier in dieser schönen Kirche. Sonst müssen Sie mich dann irgendwann mal bremsen. Okay, und Paulus sagt, das ist Gottes Methode. Er packt sein großes, wertvolles Geschenk in ein ziemlich ärmliches Gefäß. Was für ein Kontrast. Und deswegen unser Thema heute Abend, Gottes Kontrastprogramm. Da ist die zerkratzte Kanonenkugel und innen drin der glänzende Diamant. Und jetzt kommt's. Was die Sache so besonders brisant macht für Sie und für mich, ist, dass Paulus mit diesem schmucklosen Behälter, mit diesem irdenen Gefäß sich selbst meint und seine Mitarbeiter und die Christen in Korinth und uns gleich mit. Und darum der Untertitel für heute Abend, starke Botschaft, schwache Boten. Das ist Gottes Kontrastprogramm. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind die irdenen Gefäße. Und wenn Sie dieses Kapitel sich genau angucken, dann sehen Sie, dass Paulus diesen Brief nicht gerade aus einer Position der Stärke herausschreibt. Gucken Sie sich nur den ersten Vers an. Da sagt er, darum, weil wir dieses Amt haben, also diesen Auftrag, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Verstehen Sie? Wenn das jemand schon betonen muss, wir werden nicht müde. Nein, wir werden ganz bestimmt nicht müde. Keine Sorge, wir werden nicht müde. Dann sagt er doch das deshalb, weil eigentlich genug Gründe da wären, müde zu werden. Wir werden aber nicht müde, sagt Paulus. Aber es ist ausgesprochen umkämpft. Es gibt ganz viel Widerstand dort in Korinth. Paulus hatte ja dazu beigetragen, diese Gemeinde aufzubauen und dann war er weitergereist und dann war dort ganz schön was losgebrochen und hatte für ziemlich viel Verdruss und Unruhe gesorgt. Und Paulus machte sich Sorgen um die Christen dort. Aber er sagt, wir werden nicht müde, trotz allen Widerstands, wir werden nicht müde. Worin liegt unsere Stärke? Unsere Stärke liegt in der Botschaft, die wir euch verkündigt haben. Und das sagt Paulus hier in den Versen 5 und 6, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Und dann sagt er nochmal, Leute, schaut genau hin, worin dieser Schatz besteht. Und dann kommt's. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das heißt, Gott selbst ist der Schatz, dass du ihn findest. Nämlich, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist etwas kompliziert formuliert in der deutschen Übersetzung. Aber Paulus will damit sagen, du, der Schatz ist Gott selbst. Dass du sein Kind wirst. Dass er für dich da ist. Dass du in ihm alle entscheidenden Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen deines Lebens findest. Du, das ist der Schatz. Und es gibt einen einzigen Ort, wo du diesen Schatz finden kannst. Und Paulus sagt, wo? Im Angesicht Jesu Christi. Du findest ihn nur bei Jesus. In Jesus zeigt dir der allmächtige, heilige Gott sein wahres Gesicht. Und dieses Gesicht ist so hell aufgeleuchtet. Und wir haben euch das gesagt. Und Gott sorgt immer wieder dafür, obwohl es auch viele Widerstände gibt, dass Menschen wie du und ich das plötzlich entdecken. Paulus hatte das erfahren, dass es hell wird in unserem Denken, hell wird in unserem Herzen, dass dort, wo vorher nur Zweifel war und Ungewissheit und nur 1000 Fragezeichen, dass dort plötzlich Klarheit einzieht und dass ein Mensch erkennt, ja, der heilige, ewige Gott, für den bin ich keine Nummer, der interessiert sich wirklich für mich, der ist wirklich gekommen und man kann in eine persönliche Beziehung zu ihm eintreten, durch seinen Sohn Jesus Christus. Immer das passiert, wenn einer Christ wird. Und haben Sie gemerkt, Paulus vergleicht das mit einem Schöpfungsakt. Er erinnert daran, wie Gott am Anfang der Welt das Licht in diese Welt hineingebracht hat. Gott hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und er sagt, genauso ist es, wenn einer Christ wird. Es wird Licht in deinem Herzen. Es wird Licht in deinem Denken. Und alles, was dir vorher unklar war, das fängst du jetzt Schritt für Schritt an zu verstehen. Und du merkst, dass die Bibel nicht eine Sammlung wirrer religiöser Geschichten ist, sondern dass hier wirklich die Botschaft des lebendigen Gottes dich erreicht. Als Paulus das schreibt, so etwa 56 nach Christus, überlegen Sie mal, da war Jesus schon mehr als 20 Jahre nicht mehr auf der Erde. Und natürlich haben sich manche in Korinth gefragt, ja, Jesus ist schon seit 20 Jahren nicht mehr auf der Erde, er ist auferstanden, er ist in Gottes ewige Welt zurückgegangen, wo wir ihn noch nicht mit unseren Augen sehen können. Ja, wir, bitteschön, sollen wir denn sein Angesicht sehen können? Und wir sind ja nochmal 2000 Jahre später dran, hier in Frauenhain. Wie sollen wir in Frauenhain im Mai 2020, bitteschön, das Angesicht Jesu Christi sehen können? Nun, Gott hat dafür eine Lösung gefunden. Er hat dafür einen Weg geebnet. Er hat dafür gesorgt, dass wir die entscheidenden Informationen über Jesus in einer zuverlässigen Urkunde aufgeschrieben bekommen haben, mit Brief und Siegel. Wenn Sie sich das Angesicht Jesu anschauen wollen, lesen Sie das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium, das Johannes-Evangelium. Und lesen Sie, was Petrus und Paulus darüber dann weiterschreiben und erklären. Und das wurde zuverlässig überliefert. Man hat durch die Jahrhunderte hindurch versucht, die Bibel madig zu machen, sie in Frage zu stellen, ihr alle möglichen Fehler nachzuweisen. Und die Bibel hat alle ihre Kritiker überlebt, bis heute. Sie ist zuverlässig. Ich kann Ihnen sagen, seit Jahrzehnten studiere ich dieses Buch, auch historisch. Und je länger ich dieses Buch studiere, umso überzeugter davon bin ich, dass es wirklich wahr ist, durch und durch wahr. Und deshalb, liebe Frauenhainer, sind wir an Gottes Botschaft in der Sache ganz genauso nahe dran, wie es die Korinther waren, dem Paulus das hier geschrieben hat. Und wir können etwas verstehen von der Herrlichkeit dieser Botschaft, nämlich in dieser Botschaft, dass Jesus kam, um uns zu retten, da schenkt Gott uns sich selbst. Da öffnet er uns sein Herz. Da öffnet er uns die Tür zum Vaterhaus, zu ihm selbst, zum ewigen Leben, zum Leben mit ihm schon jetzt. Tja, das ist der Schatz. Das ist die Botschaft von Jesus. Diese Botschaft, die Sie in jeder Kirche in der Regel auch sehen können mit Ihren Augen, auch an diesem Symbol, an diesem Kreuz, das dort hängt, an dem deutlich wird, Jesus starb für uns am Kreuz. Und das soll jeder sofort sehen, wenn er in diese Kirche kommt. Er hätte das vermeiden können, aber er hat es getan, weil er freiwillig die Strafe auf sich genommen hat, die ich und die Sie verdient gehabt hätten, weil wir ein Leben ohne Gott geführt haben, weil wir ihn vielleicht so als letzte Notreserve so von Zeit zu Zeit in Anspruch nehmen wollten, aber weil wir ihn im Grunde genommen verachtet haben, weil wir ihm all das schuldig geblieben sind, was er von uns verdient hätte. Unsere Liebe, unsere Anbetung, unseren Dienst, unsere Hingabe. Und weil Gott heilig ist, hätte er uns für immer verurteilen müssen. Er hätte uns, wenn Gott gerecht gewesen wäre, auf ewig in die Hölle schicken müssen. Und damit er das nicht tun musste, ist sein eigener Sohn gekommen und hat stellvertretend für uns die Strafe auf sich genommen, die uns ja in die Hölle geworfen hätte. Das ist der Schatz, verstehen Sie? Diese Nachricht, es gibt Rettung für dich. Und der heilige Gott, vor dem du keine Chance hättest, weil er dich ernst nimmt mit deinem Leben, der hat dich lieb und eröffnet dir die Tür zu sich nach Hause. Gott gibt sich selbst. Und in dieser Botschaft, da klingen dir diese drei berühmten Worte von Gott entgegen: Ich liebe dich. Und obwohl Paulus den Korinthern diesen Schatz gebracht hatte, gab es in Korinth eine massive Opposition gegen den Apostel. Es gab dort eine Clique von Intriganten. Diese Intriganten, die wollten selbst Einfluss gewinnen in der Gemeinde, die wollten ihre Macht ausweiten in dieser Gemeinde, sie wollten den Kurs der Gemeinde verändern, sie wollten selber groß rauskommen mit dem, was sie taten und sie versuchten, nachdem Paulus abgereist war, alles um Paulus in ein schlechtes Licht zu rücken. Sie sagten, glaub dem doch nicht, das ist doch ein Scharlatan, der wollte sich nur an euch bereichern, glaubt uns. Glaubt uns. Und mit einem dieser Vorwürfe, den sie gegen Paulus erhoben, setzt Paulus sich hier auseinander. Ist hochinteressant. Das schimmert immer wieder durch diese Verse hindurch. Wenn Sie mal den 2. Korintherbrief als Ganzes im Zusammenhang lesen, was war das für ein Vorwurf? Zum Beispiel Kapitel 10, Vers 10, da sagen sie, die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist verachtenswert. Und in Kapitel 11, Vers 6 sagt Paulus, Leute, wenn ich auch rhetorisch nicht so brillant bin, habe ich euch doch die Wahrheit gesagt. Verstehen Sie, das betraf sein äußeres Erscheinungsbild. Es gibt eine ganze Literatur in der Theologie über das Erscheinungsbild und den Gesundheitszustand des Apostels und man weiß nicht so genau, was wirklich das Problem war. Einige denken, er hatte ein Augenleiden, andere meinen, es hatte sich vielleicht um epileptische Anfälle gehandelt, die Paulus von Zeit zu Zeit bekam. Auf alle Fälle war Paulus äußerlich gesehen, ja, ich würde mal sagen, kein Zehnkämpfer oder kein Bodybuilder, ja, wie man sich das so vorstellt. Er war wahrscheinlich eine ziemlich unansehnliche Figur. In seinem Auftreten und in seiner Kommunikation war er wahrscheinlich nicht gerade das, was wir so einen Charmbolzen nennen würden oder einen Entertainer. Er war vielleicht auch kein mitreißender Rhetoriker. Ja, das andere ist auch wahr. Paulus war ein scharfer Denker. Paulus war ein ausgewiesener Intellektueller. Denken Sie mal an diese große Rede, die er gehalten hat vor den Philosophen auf dem Areopag in Athen. Da sehen Sie etwas von seiner Genialität. Apostelgeschichte 17 oder Apostelgeschichte 26, seine Diskussion mit den Politikern Festus und Agrippa. Da redet er die wirklich an die Wand. Lesen Sie das mal nach, Apostelgeschichte 26. Er war schon brillant auf seine Weise und da ahnt man etwas davon, wie genial er gewesen ist. Aber diejenigen, die das nicht sehen wollten, die konnten oberflächlich betrachtet dieses äußere Erscheinungsbild des Paulus abkanzeln. Die konnten versuchen, ihn lächerlich zu machen. Unbeeindruckend, dieser Typ. Rhetorisch unbegabt, eine blasse Figur. Und jetzt ist die spannende Frage, wie ist Paulus damit umgegangen? Also, als sie ihm vorgeworfen haben, er würde lügen, da hat er das massiv zurückgewiesen. Seine Ehrlichkeit hat er verteidigt, weil daran auch die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft hing, natürlich. Aber die Polemik gegen sein Erscheinungsbild, diese Spöttelei darüber, dass er nun nicht gerade der Traumheld der Frauen war, so von seinem äußeren Erscheinungsbild, darauf reagiert der Apostel anders. Vers 7, da sagt er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also er gibt den Angreifern erstmal Recht. Er sagt, ja, das stimmt schon, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Er macht sofort auch klar, dass dadurch nicht der Hauch eines Schattens auf den Schatz fällt. Der Brillantring ist ja keinen Cent weniger wert, weil er in einer Kanonenkugel verpackt ist. Die Herrlichkeit des Evangeliums wird ja kein bisschen verdunkelt, dadurch, dass der menschliche Zeuge nicht gerade so proper und super schick ist. Also die Stärke der Botschaft leidet objektiv nicht unter der Schwäche der Boten, sondern im Gegenteil. Schauen Sie, wie Paulus das sagt im Vers 7. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Damit ist von Anfang an klar, liebe Leute, die entscheidende Hilfe kommt nicht von einem Menschen, kommt nicht von einem Guru, kommt nicht von irgendeinem tollen Christen, der so super Sachen erzählt, dass die Leute alle ganz platt vor Bewunderung sind, sondern die entscheidende Hilfe, sagt Paulus, kommt nur von Gott selbst, kommt nur von diesem Schatz, kommt nur von diesem Brillantring. Und darum ist es auch gar nicht schlimm, dass ich nicht so der größte Strahlemann bin. Verstehen Sie, die Kraft für den Missionsdienst liegt nicht im Superman Paulus, sondern sie kommt von Gott. Und alle unsere Verkündigung erreicht ihr Ziel erst dann, wenn wir von Paulus weggucken und auf Gott gucken. Wir sollen nicht den Apostel verehren, sondern seinen Herrn. Und das ist offensichtlich ein Prinzip, mit dem Jesus durchgängig in der Welt arbeitet. Schauen Sie sich mal seine 12 Jünger an. Das waren auf den ersten Blick auch nicht die großen Strahlemänner. Die hatten alle ihre Begabung, aber die waren nicht gerade die großen Cracks auf den ersten Blick. Und Jesus hat sie dann ausgebildet. Und Paulus nutzt jetzt diese Gelegenheit, um uns vor Augen zu führen in diesen Versen, was das eigentlich bedeutet, ein irdenes Gefäß zu sein. Was das eigentlich heißt, der schwache Bote einer starken Botschaft zu sein. Was Paulus hier beschreibt, ist auf den ersten Blick sein eigener Gottesdienst und sein eigener Dienst für Jesus. Aber so persönlich er hier auch redet, im Grundsatz gilt das für jeden Boten, für jeden Christen, für jeden von Ihnen, die wir alle miteinander, wenn wir Christen sind, diesen Schatz des Evangeliums ja zu den Menschen bringen wollen. Wir wollen ja, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Wir wollen ja die Menschen, die in ihrem Leben ohne Vergebung ihrer Schuld leben und die, wenn sie so weiterleben, in ihr Verderben rennen am Ende. Wir wollen ja, dass die ihn kennenlernen, dass die etwas davon verstehen, was es bedeutet, Christ zu werden. Und für uns gilt das auch, was Paulus hier über sich schreibt. Und ich möchte Sie jetzt bitten, die nächsten Minuten noch mit mir gemeinsam ganz aufmerksam diesen Text anzugucken. Mir hat es sehr geholfen, diesen Zusammenhang zu verstehen. Und ich hoffe, Ihnen kann es auch helfen. Mich hat es sehr ermutigt. Und ich hoffe, Sie kann es auch ermutigen. Was kennzeichnet uns schwache Boten einer starken Botschaft? Wir haben ja diesen wunderbaren Service, dass alle diese Mappe bekommen haben und da steht die Gliederung drauf. Und wir haben jetzt 4 Punkte von unterschiedlicher Länge und die können Sie mit vornehmen, dann haben Sie das nochmal gewissermaßen verpackt zum Mitnehmen. Was gehört zu unserem Profil als schwache Boten? Das erste ist eine offenkundige Zerbrechlichkeit. Das ist das Erste, was diese schwachen Boten kennzeichnet. Ich lese nochmal ab Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Kommen Sie sich manchmal auch so zerbrechlich vor? Ich erinnere nochmal daran, ein zerbrechliches Gefäß aus Trakinos, tönernes Geschirr, nicht ganz dicht, Behälter mit Rissen, eher Packpapier als Geschenkpapier. Irdene Gefäße kamen nicht auf den Tisch, wenn Gäste da waren. Da kamen nur die silbernen Gefäße auf den Tisch. Die irdenen Gefäße, die waren nicht vorzeigbar, die waren nützlich für den Inhalt, den man da reinpacken konnte, dafür waren sie nützlich. Sie dienten als Kisten, als Schatullen. Wir würden vielleicht sagen, sie dienten als Tupperbecher oder Tapperbecher. Da konnte man was reinpacken und das blieb frisch. Hauptsache, der Inhalt war gut aufgehoben, solange das Gefäß eben hielt. Und manche hielten lange. In Kriegszeiten, da war es üblich, dass man Wertgegenstände in Tonkrüge reinpackte, um sie vor Plünderung zu schützen. Eben Gefäße. Einige Tonkrüge haben es ja doch zu einiger Berühmtheit gebracht. Nicht, weil sie selber so toll waren, sondern wegen ihres Inhalts. Weil sie die wertvollsten Funde wahrscheinlich der Archäologiegeschichte enthielten. Ich meine die irdenen Gefäße von Qumran. Vielleicht haben Sie davon gehört. Das war ein Zufallsfund, den Beduinen gemacht haben, weil ihnen eine Ziege entlaufen war und dann sind sie hinterher. Und dann haben sie in eine Höhle Steinchen geschmissen, um zu wissen, ob die da irgendwo drin wäre. Und dann haben sie es klirren hören. Und dann haben sie diese eigentümlichen Schalen und Tonkrüge da gefunden. Und dort waren dann plötzlich, das haben Forscher dann untersucht, sie haben das abgegeben, haben es auch ein bisschen Geld dafür gekriegt natürlich. Und dann waren da ganz alte Schriftfunde im 20. Jahrhundert. Also am berühmtesten war wahrscheinlich die Jesaja-Rolle. Es fand sich eine Jesaja-Rolle, die 1000 Jahre älter war als die älteste Jesaja-Rolle, die man bis dahin gefunden hatte. Und die ganze Fachwelt staunte, was in diesen irdenen Gefäßen für kostbare Schriftrollen waren. Und solche Gefäße sind wir. Verstehen Sie, es kommt nicht darauf an, dass die Leute von uns reden. Es kommt nicht darauf an, dass die Leute uns gut finden. Natürlich sollen wir glaubwürdig sein, weil sie uns sonst nichts abnehmen. Wenn wir als Schurken bekannt sind, dann sagen sie, ja, wenn das, was er uns erzählt, genauso wahrhaftig ist wie er selber, dann kannst du es vergessen. Wir sollen schon glaubwürdig sein. Aber das Wichtigste, was wir den Menschen bringen, sind nicht wir selbst, sondern dieser Schatz. Es kommt darauf an, dass sie von Jesus überzeugt werden, vom Evangelium überzeugt werden. Man könnte sagen, wir sind die Tonkrüge von Golgatha. Wir sind die Tonkrüge, in denen die Botschaft transportiert wird von diesem Gekreuzigten, der seine Macht dadurch bewiesen hat, dass er auch wirklich der Auferstandene wurde und den Tod besiegte. Und deswegen, wissen Sie, ist gar nicht schlimm, wenn wir so ein paar Dellen haben. Ja, wenn wir so ein bisschen angekratzt sind, Hauptsache der Inhalt bleibt unversehrt. Und schauen Sie, was ist das für eine Ermutigung? Gott will uns gebrauchen, obwohl wir so sind, wie wir sind. Und unsere offensichtliche Zerbrechlichkeit und unsere Schwäche und unsere Grenzen sind für Gott offensichtlich kein Problem, uns trotzdem in Dienst zu nehmen. Ein Theologe hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, wenn Gott nicht mit armseligen Instrumenten gute Musik machen könnte, dann könnte er überhaupt keine Musik machen, denn er hat nur armselige Instrumente. Verstehen Sie, er hat nur uns. Er hat nur Sie und mich und er macht seine Musik mit uns. Und jeder, der etwas versteht und ahnt von der Herrlichkeit des Evangeliums, wie wahnsinnig großartig und schön und beglückend das ist, dass der heilige, ewige Gott es mit mir zu tun haben will, dass er mich bei sich haben will, mich, armselige Type, diese Botschaft ist so groß, so herrlich, dass natürlich im Vergleich damit wir Boten, ziemlich armselig sind. Das ist Gottes Kontrastprogramm. Aber Gott kommt darauf an, dass die Menschen gerettet werden, dass sie ihn finden. Und wenn wir jetzt hier von Zerbrechlichkeit reden, wissen Sie, dann meint Zerbrechlichkeit nicht nur unseren Körper, unseren Body, der zerfällt eben. Auch wenn Corona sich nicht als so schlimm in den meisten Fällen erwiesen hat, wie es uns viele weismachen wollten, trotzdem, unser Körper zerfällt im Laufe der Zeit durch alle möglichen Dinge. Und mit 80 sind wir meistens nicht mehr ganz so knackig. Okay. Aber Paulus meint hier nicht nur unseren äußeren Körper, sondern er meint damit unsere gesamte irdische Existenz. Wissen Sie, auch unser Denken ist ziemlich zerbrechlich, ziemlich begrenzt. Unsere Urteilsfähigkeit ist sehr fragwürdig manchmal. Man kann uns manchen Bären aufbinden. Wir glauben manchen Fake. Und unsere seelische Stabilität, mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Ne? Manchmal ist es wie so eine Achterbahn. Ja, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. So schnell kann uns etwas aus der Bahn werfen. Wir sind zerbrechlich. Das betrifft eben nicht nur unseren Body, sondern das betrifft unser Denken, unsere Seele. Aber es ist trotzdem für Gott kein Hindernis, mit uns zu arbeiten, sagt Paulus. Und ich will Ihnen das nochmal ganz klar sagen. Was Paulus hier an dieser Stelle mit Zerbrechlichkeit meint, ist nicht Sünde. Darüber redet er an anderer Stelle. Aber hier meint Paulus mit dieser Zerbrechlichkeit nicht die Tatsache, dass wir auch noch sündigen als Christen, dass wir schuldig werden. Darüber redet er an anderer Stelle. Das ist auch ein Punkt, den wir klären müssen, dass wir immer wieder Vergebung brauchen. Aber hier redet Paulus, nachdem er am Ende von Kapitel 3 gesagt hat, wir Christen, werden von Gott verwandelt, von einer Herrlichkeit zur anderen. Gott arbeitet an uns. Klar, brauchen wir, solange wir hier über diese Erde gehen, immer wieder Vergebung. Aber Gott lässt uns in der Heiligung wachsen. Er zieht uns. Und trotzdem sind wir zerbrechlich. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und das hier hat hier an dieser Stelle nichts mit dem Sündenthema zu tun. Wir sind verwundbar. Kennen Sie das nicht? Wir werden manchmal mutlos. Wir sind manchmal ungeschickt. Uns fällt manchmal nicht gleich das richtige Argument ein. Wir sind manchmal auch ein bisschen menschenscheu. Das ist alles wahr. Wir klingen manchmal wie eine quietschende Geige und hören uns an wie ein schepperndes Klavier. Wir sind ein Problemfall für Gott. Ich auf alle Fälle. Und Sie, zu Ihnen kann ich nichts sagen, weil das müssen Sie selber sehen. Aber unser Herr ist stark genug, mit uns fertig zu werden. Das ist das Großartige. Also nochmal, ich sag's nochmal, mit den irdenen Gefäßen sind wir gemeint und wir heißt wir Christen. Also wir Christen, das sind wir Menschen, die an Jesus glauben, die sagen, ich würde es nicht mehr aushalten, wenn ich nicht wüsste, dass er für meine Schuld starb. Und ich habe ihn gebeten, mir zu vergeben. Und ich verlasse mich auf das, was er für mich tat. Und mein Leben soll ihm gehören und ich will ihm dienen. Also das ist ein Christ, so. Und wir sind schwache Gefäße, sagt Paulus. Aber ich will Ihnen sagen, was Paulus hier nicht meint. Paulus meint mit den schwachen Gefäßen hier nicht die Bibel. Das ist manchmal so behauptet worden, ja? So hat die Bibelkritik diesen Vers missbraucht. So nach dem Motto, wir haben das Evangelium nur in einer fehlerhaften Bibel. Und dann sagen sie, da siehst du es doch, da siehst du es doch. Vers 7, die Bibel sagt doch selbst von sich, dass sie voller Fehler ist. So ein Quatsch. Das ist eine dreiste Verfälschung dessen, was hier wirklich steht. Die Bibel gehört nicht auf die Seite von uns schwachen Boten, sondern die Bibel gehört auf die Seite der herrlichen Botschaft. Die Bibel gehört auf die Seite des Schatzes. Die Bibel ist Gottes Wort, obwohl er sie durch Menschen hat aufschreiben lassen. Und deshalb konnte Paulus einmal sagen, ich glaube allem, was geschrieben steht. Wir tun manchmal so, naja, das glauben wir nicht, das glauben wir wieder so. Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben ist. Zunächst vom Alten Testament und er hätte das genauso aufs Neue Testament bezogen. Und der Herr Jesus hat gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Heilige Schrift kann nicht zerstört werden. Sie kann nicht in Frage gestellt werden. Nein, nicht die Bibel ist fehlerhaft. Wir Ausleger sind fehlerhaft. Nicht die Botschaft ist zerbrechlich, sondern wir Boten. Und die Bibelkritik sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, ja, wir wissen es, wir überblicken es. Und wir sagen euch jetzt, was an der Bibel stimmt oder nicht. Glauben Sie denen nicht. Nicht die Bibel ist zerbrechlich. Paulus sagt, wir Boten sind zerbrechlich. Und dann zeigt er ganz praktisch, woran man diese Zerbrechlichkeit sieht. Paulus beschreibt nämlich Druck. Er beschreibt den Druck, den wir erfahren, weil wir Jesus nachfolgen. Und das ist unser zweiter Punkt, was uns als Boten kennzeichnet. Verborgene Unbesiegbarkeit. Also erstens eine offenkundige Zerbrechlichkeit und zweitens eine verborgene Unbesiegbarkeit. Und Sie merken, da klingt auch schon gleich die Hoffnungsmelodie mit durch. Aber sie ist zunächst mal verborgen. Und der Druck, der ist sehr greifbar, der ist sehr sichtbar. Wir nehmen die Verse 8 und 9. Wir sind von allen Seiten bedrängt, sagt Paulus. Aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Verstehen Sie? Diese Realität, diese Wirklichkeit kennen wir auch. Paulus sagt, wir sind bedrängt. Da steht das Wort Tlipsis im Griechischen. Das bedeutet unter Druck gesetzt, eingeschnürt. Beschnitten in unserer Bewegungsfreiheit. Und manchmal wird uns bange. Kennen Sie das? Und dann sagt er, wir kommen in Verlegenheit. Da steht im Griechischen das Wort Aporie. Und das heißt so viel wie weglos. Es gibt keinen Weg mehr, wir sind ratlos. Wir wissen nicht mehr weiter. Es ist völlig unklar, wie der nächste Schritt aussehen wird. Was meinen Sie? Wie viele kleine Betriebe, auch wenn sie von Christen geführt werden, die durch diese unsägliche Situation an den Rand der Insolvenz geführt worden, wie viele nachts über ihren Bilanzen sitzen und rechnen und rechnen und es geht nicht auf, weglos. Einer wird plötzlich krank. Ein Kollege wird das nie vergessen, seine Frau wurde schwer krank. Und er sagte mir, wissen Sie, es ist so, als ob ich von allen Seiten eingeschlossen wäre. Weglos. Wir kommen in Verlegenheit. Und weiter, Paulus sagt, wir werden verfolgt. Und Verfolgung kann ja ganz verschiedene Gesichter haben. Wir werden verfolgt vielleicht durch Menschen, die uns wegen unseres Glaubens an den Pranger stellen und uns lächerlich machen. Und sagen, schau mal, was sind das für Typen, die glauben an Jesus. Oder wir werden verfolgt durch Gesetze, die unsere Freiheit einschränken wollen, Gottes Wahrheit zu bezeugen. Oder Verfolgung kann in manchen Ländern auch geschehen durch Behörden, die uns gängeln wollen. Oder Massenmedien, die bibeltreue Christen verleumden, die unsere Ethik möglichst aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausschließen wollen. Die sagen also, wenn ihr das behauptet oder das behauptet, wenn ihr sagt, Abtreibung ist Mord, dann müssen wir mal sehen, ob wir noch mit euch reden. Und wenn ihr behauptet, die Ehe besteht aus der Verbindung eines Mannes und einer Frau auf Lebenszeit geschlossen, tja, dann seid ihr schon hart an der Grenze der Diskriminierung. Man hat einen neuen Tatbestand konstruiert um bestimmte Stimmen abzuwürgen. Hate Speech. Und was Hate Speech ist, bestimmen diejenigen, die die Macht darüber haben, es zu bestimmen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Neulich, das war im Sommer letzten Jahres, Domenico Bettinelli, ein Journalist aus Boston, der hatte bei Facebook ein Zitat des Kirchenvaters Augustin gepostet. Und Augustin lebte so um 400 nach Christus. Ja? So, und Facebook hat dieses Zitat von Augustin mehrfach als Hate Speech gelöscht. Soll ich Ihnen mal vorlesen, was der gepostet hatte? Augustin. Da sagt Augustin, lasst uns niemals annehmen, dass unser Leben ohne Sünde sein wird. Selbst wenn wir ein gutes Leben führen. Wir brauchen ständig Vergebung. Die Menschen aber sind Verzweifelte. Und je weniger sie auf ihre eigenen Sünden schauen, umso mehr interessieren sie sich für die Sünden anderer. Sie wollen kritisieren, nicht korrigieren. Unfähig, selbst Gott um Verzeihung zu bitten, sind sie schnell bereit, andere anzuklagen. Augustinus um 400 nach Christus. Facebook sagt Hate Speech und löscht es. Wir haben in Deutschland inzwischen eine Situation, dass unsere Regierung Helfer zur Überwachung des Internets rekrutiert und mit ihnen zusammenarbeitet. Und Sie wissen hier, was das bedeutet, die zum Teil aus der Stasi-Szene der ehemaligen DDR kommen. Das Justizministerium arbeitet etwa zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung wird geleitet durch eine Annetta Kahane, eine ehemalige IM. Und es fließen kräftig unsere Steuergelder auch in die Arbeit dieser Stiftung. Und es wundert uns nicht, wenn dadurch auch Druck auf Christen gemacht wird. Und wissen Sie, der Bereich, in dem wir als Christen den Druck gesellschaftlich besonders spüren, ist oft die Frage der Sexualethik, die ja oft mit dem Menschenbild verbunden ist. Und den Strategen der Gender-Ideologie geht es ja längst nicht mehr um Toleranz für sämtliche Lebensstile. Das würden wir als Christen sofort unterschreiben. Natürlich muss jeder so leben dürfen, wie er das will. Und wir sind die Letzten, die irgendjemandem was vorschreiben könnten. Nein, es geht aber dabei längst um etwas völlig anderes. Es geht darum, dass auch die Christen gedrängt werden, das öffentlich als gut und richtig zu bezeichnen, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Also zum Beispiel praktizierte Homosexualität. Und wir sollen unseren Kindern beibringen, das ist gut und das ist richtig. Wir sollen ihnen nicht nur beibringen, ihr müsst jeden Menschen respektieren. Das bringen wir ihnen mit Sicherheit bei. Aber wir sollen ihnen beibringen, zu sagen, das ist völlig gut. Und wenn du so leben möchtest, probier das aus. Das ist ein schönes Lebenskonzept. So sollen wir unsere Kinder erziehen. Wir sollen Gott ungehorsam werden, um uns vor diesem Baal etwa der Gender-Ideologie zu verbeugen. Und jene Politikerin, die sich in Deutschland besonders massiv dafür eingesetzt hat, dieses Gender-Denken durchzudrücken, erst als Familienministerin und dann bis in die Bundeswehr hinein, die immer wieder besondere Aktionen im Rahmen der Bundeswehr als Verteidigungsministerin startete, um dieses Gender-Denken unter Bundeswehr-Soldaten und Soldatinnen auszubreiten. Ja, Sie wissen, die wurde vor einiger Zeit auf wundersame Weise zur Präsidentin der Europäischen Kommission gekürt. Und das bedeutet auch für die christliche Ethik in Europa nichts Gutes. Wir werden verfolgt, sagt Paulus, und wir werden niedergeworfen, zu Boden geschmissen. Ja, wir müssen auch als Christen spürbare Niederlagen und Rückschläge erfahren. Ein Boxer würde sagen, wir werden angezählt. Und ich sage Ihnen, Paulus wusste, wovon er redete. Es gibt da eine Szene, das müssen Sie zu Hause unbedingt nochmal nachlesen, in Lystra bei einer Reise. Da haben die ihn richtig fertig gemacht. Da haben sie ihn zusammengeschlagen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 19, es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Die haben ihn richtig fertig gemacht. Und dann haben sie diesen zusammengeprügelten Körper noch rausgeschleift aus der Stadt und dann haben sie ihn da in den Staub geschmissen. Paulus wusste, wovon er redete. Wir werden angezählt. Und jetzt schauen Sie hin. Paulus belässt es aber nicht bei der Nennung dieser Probleme, sondern es zieht sich dieser Ton der Unbesiegbarkeit durch diese beiden Verse. Schauen Sie nochmal genau hin. Er sagt, ja, es ist richtig, wir werden bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir werden eingeschnürt, aber sie können uns nicht mundtot machen. Man will uns den Mut rauben, man will unseren Dienst lähmen. Aber Gott schenkt uns einen Lobgesang mitten in der Nacht. Gott sprengt die Fesseln unserer Resignation und öffnet uns trotzdem den Mund, um ihn zu bezeugen. Denken Sie, wie Paulus und Silas im Gefängnis waren. Ja, sagt Paulus, das ist schon richtig. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden ratlos, aber nicht kopflos. Und wir geben nicht auf. Und wir müssen schon gar nicht an Gott verzweifeln, weil wir erfahren haben, dass er uns immer wieder einen Weg bahnt, dass er uns immer wieder eine Tür öffnet. Und dadurch sind doch diese Lieder entstanden, wie von Hedwig von Redern. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Weiß ich den Weg auch nicht, ich weiß ihn auch nicht oft nicht und sie wissen ihn auch oft nicht. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Und ja, sagt Paulus, das ist unbestreitbar. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Denn Jesus hat versprochen, dass er nie von unserer Seite weichen will. Und es stimmt. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wenn Paulus Boxer gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, wir werden angezählt, aber nicht K.O. geschlagen. Und schauen Sie mal, wie das hier in Lystra weitergegangen ist. Apostelgeschichte 14, Vers 20. Die haben ihn da zusammengeprügelt und in den Staub geschleift. Und dann heißt es in Vers 20, als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Ich finde, das ist eine der krassesten Szenen der Apostelgeschichte. Ja, Sie sehen den Verprügelten, vielleicht mit einer blutigen Nase da liegenden Apostel. Und dann kommen die Christen und sagen, hey Paulus, was ist los? Und die sind erstmal erleichtert, dass er noch lebt. Und dann helfen sie ihm wahrscheinlich irgendwie auf. Und dann steht der Paulus da und dann schüttelt er irgendwie den Staub aus seinen Klamotten und dann geht er weiter. Verstehen Sie? So geht's, nicht immer so dramatisch. Aber er sagt, wir werden niedergeworfen. Ja, aber wir kommen nicht um. Es kann passieren, dass wir zwischendurch einzelne Schlachten verlieren. Aber am Ende, da wird unser Herr seinen Sieg vor aller Welt beweisen. Denken Sie an Stephanus. Stephanus, als er vor den Toren Jerusalems, Apostelgeschichte 7, von seinen Mördern zu Tode gesteinigt wurde. Der ist gestorben dabei. Und er wusste trotzdem, und er hat es laut gesagt, sinngemäß, mein Leben ist trotzdem in meines Hirten Arm und Schoß. Und er bringt mich jetzt nach Hause. Und ihr könnt mich nicht fertig machen. Und auch das Evangelium könnt ihr nicht unterdrücken. Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer, der berühmte, einige von Ihnen kennen ihn bestimmt, der hat das mal in einem Vortrag erzählt. Da hat er auch von einer sehr umkämpften Zeit gesprochen, als die Nazis versucht haben, die Kirche umzukrempeln und kaputt zu machen. Und einige von den Pfarrern haben sich angepasst, sie haben mit den Wölfen geheult, sie haben sich die sogenannten deutschen Christen, haben sie sich genannt, deutsche Christen, und sie haben gesagt, ja, Hitler ist ein großes Segensgeschenk von Gott. Aber einige haben eben nicht mitgemacht. Und sie haben ihr gesagt, egal was um uns herum behauptet wird, wir glauben dem, was Gott in der Bibel sagt. Und wir werden immer verkünden, was Gottes Wort uns lehrt. Und Wilhelm Busch gehörte auch zu denen. Und er hat berichtet immer wieder, wie Gott ihnen in dieser bedrängten Situation, wo sie oft Angst hatten, wo sie oft eingeschnürt waren, doch immer wieder die Unbesiegbarkeit seines Evangeliums deutlich gemacht hat. Und dann sagt Wilhelm Busch in einem dieser Vorträge, ist das nicht zu viel versprochen, wenn ich das so sage? Denken Sie mal an die Märtyrer, die haben auf Jesus gesehen und dann wurden sie im römischen Zirkus von wilden Tieren zerrissen. Sie wurden in Konzentrationslagern zu Tode gequält. Sind sie nicht zuschanden geworden? Und dann erzählt er von diesen jungen amerikanischen Missionaren, die in den Urwald von Ecuador gingen, zu den Aucas und die alles riskiert haben, um ihnen das Evangelium zu bringen. Diese Missionare sind dort im Dschungel gelandet, haben erste Berührung mit den Indianern gehabt und dann hat man sie an einem Fluss im Dschungel gefunden, alle fünf ermordet. Sind sie nicht zuschanden geworden? Aber dann fährt Wilhelm Busch sofort, überlegen Sie bitte einmal, wenn wir jetzt in die Ewigkeit gehen könnten, in Gottes unsichtbare Welt, Und wenn wir mit denen sprechen könnten, denn sie leben ja. Und wenn wir sie fragen würden, diese 5 Missionare, hey, seid ihr zu Schanden geworden? Ihr habt doch auf Jesus gesehen. Seid ihr zu Schanden geworden? Für uns sah das so aus. Und dann würden sie antworten, sagt Wilhelm Busch, wohl hat der Herr durch unsere Pläne oft einen dicken Strich gemacht. Und das darf er ja auch, denn wir haben ihm ja unser Leben ausgeliefert, auf Leben und Tod. Und trotzdem würden die Auka-Missionare sagen, weißt du, dass 6 Jahre später die ersten Christen unter den Aukas getauft wurden? Wir waren ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wurde und dann kam die Frucht. Nein, zu Schanden geworden sind wir nicht. Und sie würden sagen, fährt Wilhelm Busch fort, wenn wir zu klein waren für Gottes große Wege, dann hat er uns sein Kreuz vor Augen gestellt. Und dann wussten wir, wir sind erlöst von der Verlorenheit und wir gehören ihm. Und er holt uns zu sich und damit ist alles gut. Und als es ernst wurde und ans Sterben ging, da wurden wir nicht zu Schanden. Da nahm er uns an der Hand und führte uns nach Hause. Menschen verrecken, Menschen fahren zur Hölle, aber wir nicht. Er nahm uns an der Hand und brachte uns nach Hause. Nein, wir sind nicht zu Schanden geworden. Und auch wenn das große Gericht kommt, werden wir nicht zu Schanden, weil wir dem gehören, der alle unsere Sünde in die Tiefe des Meeres geworfen hat und für unsere Schuld am Kreuz starb. Verstehen Sie, das ist verborgene Unbesiegbarkeit. Wir erleben diesen Druck, aber unser Herr garantiert, dass er uns durchbringt. Und dann steigert Paulus diese Linie nochmal und bringt in einem dritten Punkt unsere Bedrängnis mit dem Leiden unseres Herrn zusammen. Und das ist das dritte Kennzeichen, was uns als Jünger Jesu ausmacht, eine erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Offenkundige Zerbrechlichkeit war das erste, verborgene Unbesiegbarkeit das zweite und drittens eine erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Und ich darf Ihnen versprechen, Sie haben schon viel, viel mehr als die Hälfte der Predigt geschafft. Also, Vers 10 bis 11. Jetzt sind wir wieder in 2. Korinther 4. Er sagt, wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Das sind die kompliziertesten Verse hier und wenn wir die geschafft haben, ich verspreche es Ihnen, dann wird der Rest ganz einfach. Aber diese Verse wollen wir noch verstehen, wenn Paulus sagt, wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Was will er damit sagen? Die Jünger haben sich darauf eingelassen, als sie Christen wurden, als sie ihr Leben an Jesus gebunden haben und in seine Nachfolge eintraten. Und wir haben das auch getan, als wir in seine Nachfolge eintraten. Der Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, der gebe sein altes, selbstbestimmtes Leben ab und riskiere es, dass ich ihn jetzt führe. Ich meine es gut. Ich meine es in jeder Sekunde deines Lebens gut mit dir, sagt Jesus. Aber mich haben sie verfolgt und du wirst ein Stück an meinem Weg teilhaben. Und verstehen Sie, das ist der eigentliche Grund dafür, dass wir diesen Druck manchmal kriegen. Dieser Druck gegen die Christen gilt eigentlich Jesus. Der ist denen ein Dorn im Auge. Ihn bekämpfen sie eigentlich. Und es ist eine Ehre für uns, sagt Paulus, an diesem Leiden ein Stück teilzuhaben. Jesus hat uns in seinen Weg mit reingezogen und deswegen steht hier auch in Vers 11 dieser Satz oder diese Formulierung um Jesu willen. Es gibt ein altes Lied der Christen, das heißt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und da gibt es eine Strophe, die habe ich nie verstanden und ich habe sie erst verstanden, als ich diesen Text studiert habe. Da heißt es, du gingst, o Jesu, unser Haupt durch Leiden, Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Du nimmst uns mit rein in diesen Weg. Und was haben wir davon? Was ist unser Gewinn von diesem Druck? Wissen Sie, was der Gewinn ist? Dieser Druck stärkt unsere Verbindung zu Jesus. Wenn wir merken, dass wir um seinetwillen unter Druck kommen, dann dürfen wir uns erst recht darauf verlassen, dass er uns beschützt. Und dann wird uns erst recht immer wieder doch klar, wie sehr wir ihn brauchen. Und es stärkt unser Vertrauen zu ihm, weil wir merken, er lässt uns nicht los. Und wissen Sie noch etwas? Unter diesem Druck sehen wir oftmals viel klarer, worauf es wirklich ankommt. solange alles locker und easy ist und wir im Leben keine Probleme haben, da denken wir so, naja, du kommst immer gut durch. Aber ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Aber wenn es eng wird, da wird mir immer besonders bewusst, wie sehr ich Jesus brauche. Auch wenn die politischen Rahmenbedingungen eng werden, wenn wir plötzlich anfangen zu sagen, was wird so aus unseren Grundrechten? Kriegen wir die alle wieder? Kriegen wir unsere Freiheit so wieder? Was wird alles kommen? Und es ist so gut, dass wir wissen, wir haben Jesus. Natürlich müssen wir als verantwortungsvolle Staatsbürger auch für das Grundgesetz eintreten. Wir müssen unsere Freiheiten verteidigen. Und die Menschen in Sachsen und anderswo wissen noch sehr genau, was es bedeutete, seine Freiheit verteidigen oder sogar wiedergewinnen zu müssen. Aber verstehen Sie, in solchen Situationen, wenn einen plötzlich so die Ahnung packt, hey, ich bin 59 geworden und immer im Westen aufgewachsen, immer stabile Verhältnisse, kein Weltkrieg miterlebt, keine Diktatur. Hey, das war nicht selbstverständlich. Und wie wird es weitergehen? Und was kannst du tun? Verstehen Sie, in solchen Situationen, neulich sprach ich mit einem jungen Christen darüber und sagte, lass uns erstmal hinsetzen und beten. Also wir kommen, denke ich, Jesus oft näher in solchen Situationen und dieser Druck, wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib, sagt Paulus, das spüren wir, wenn wir wegen Jesus unter Druck kommen, wenn wir deswegen schief angesehen werden, weil wir uns zu ihm bekannt haben. Und Paulus sagt, an unserem Leib, das heißt spürbar, das greift in unseren Alltag rein. Aber Paulus sagt, pass auf, diese Ähnlichkeit mit Jesus beschränkt sich nicht nur auf das Leiden, sondern auch das Leben Jesu soll an unserem sterblichen Leib offenbar werden. Und ich habe das lange nicht verstanden, was Paulus damit meint, dass er sagt, das Leben Jesu soll an unserem sterblichen Leib offenbar werden. Ja klar, in der Ewigkeit. Er hat ja versprochen, dass er uns einen neuen Leib schenken wird, dass wir auferstehen werden, dass es keine Krankheit mehr geben wird. Aber Paulus sagt hier noch mehr. Er sagt, unser Leben noch in dieser Welt, unser Alltag mitten unter diesem Druck, unser sterbliches Fleisch, auch daran, das ist damit gemeint, unser Alltag, auch daran werden wir immer Jesu Leben und Sieg erfahren. Wie sollen wir uns das vorstellen? Schon hier. Zum Beispiel dadurch, dass er uns aus bestimmten Notsituationen wieder rausholt. Daran sehen wir, dass diese erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit auch schon jetzt immer wieder greift. Er holt uns aus vielen Notsituationen raus. Oder er macht uns innerlich getrost, obwohl äußerlich alles verbaut zu sein scheint. Obwohl wir sagen, eigentlich ist das Schlimme noch nicht vorbei, aber er macht uns getrost, weil er sagt, ich lasse dich nicht fallen. Und dann natürlich wissen wir am Ende, am Ziel, wenn dieses sterbliche Fleisch mal endgültig seinen Dienst getan hat, dann wird Jesus triumphal endgültig sein Leben an unserem sterblichen Fleisch offenbar machen, wenn er es austauscht gegen einen neuen Leib, gegen einen unzerstörbaren, ewigen Leib. Ein alter Freund von mir hat auf seine Traueranzeige, oder ein Bekannter, ein guter Bekannter, könnte man sagen, hat auf seine Traueranzeige folgende Worte schreiben lassen. Geboren zum zeitlichen Sterben am 2.2.1924, gestorben zum ewigen Leben am 28.10.2011. Ich sage es nochmal. Geboren zum zeitlichen Sterben am 2.2.24, aber gestorben zum ewigen Leben am 28.10.2011. Das meint erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Jesus nimmt uns mit. Er nimmt uns mit in sein Leid, aber er nimmt uns auch mit in seine Herrlichkeit. Und dann ein letztes Kennzeichen der zerbrechlichen Boten. Und dann haben wir es geschafft. Erstens offenkundige Zerbrechlichkeit, zweitens verborgene Unbesiegbarkeit, Drittens, erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Und wissen Sie, was das vierte Kennzeichen von uns zerbrechlichen Boten ist? Eine geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Eine geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Jetzt kommen wir zu den letzten Versen. Ab Vers 12. Da sagt Paulus, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht. Ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Also alle, die wir zu ihm gehören. Paulus sagt, es wird gut ausgehen. Diese geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Ja, wir sind schwache Boten, das stimmt. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das stimmt. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib. Das ist alles richtig. Aber jetzt schaut doch am Schluss mal, was am Ende dabei rauskommt. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Und wir wissen, dass der, der den Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Verstehen Sie, was Paulus hier deutlich machen will? Er sagt, die Tatsache, dass wir irdene Gefäße sind, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, kann und darf und wird uns nicht das Maul stopfen. All dieser Druck wird nicht verhindern, dass Jesus aus unserem Dienst auch hier in Frauenheim Frucht erwachsen lässt. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen ihre Schuld loswerden. Dass in finsterste Dunkelheit Hoffnung kommt, weil Jesus da ist. Das wird trotzdem geschehen. Und ich musste so denken an Luthers berühmte Worte in Worms 1521. Da war er wirklich total unter Druck und er musste damit rechnen, dass die ihn den Kopf kürzer machen. Und dann sagte er trotzdem, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, weil die Bibel es so sagt. Und es sei denn, dass jemand mich durch das Wort Gottes davon überzeugt, dass ich falsch liege, bleibe ich bei dem, was die Bibel sagt. Ich werde nicht widerrufen. Verstehen Sie, in dieser Situation, da war Luther ein ziemlich schwaches Gefäß. Ein machtloser ehemaliger Mönch. Er hatte den Kaiser gegen sich, er hatte den Papst gegen sich. Alle, die Macht hatten, hat er gegen sich. Und doch hat Gott ihm diese geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit gegeben. Und Gott hat es geschenkt, dass durch Luther weite Teile Europas umgekrempelt wurden zum Guten. Und genauso ist es bei Paulus in Korinth gelaufen. Er hat sich durchgesetzt. Nein, der Schatz hat sich durchgesetzt. Das Evangelium hat sein Werk getan. Und deswegen steht hier in Vers 15, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Was heißt das? Paulus sagt, die Gnade wächst. Und das heißt, das Evangelium wird verkündet. Und viele kommen zum Glauben an Jesus. Und viele, die schon gläubig sind, wachsen im Glauben. Und daraus erwächst Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit blüht. Und das Ergebnis ist, dass Gott noch mehr Ehre bekommt. Die Gnade wächst, viele kommen zum Glauben, wachsen im Glauben, die Dankbarkeit wächst und Gott erfährt noch viel mehr Ehre und Dank. Besser geht's gar nicht. Das ist diese geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit des Schatzes. Und ihr Lieben, das ist eine enorme Ermutigung für uns alle, diese große Perspektive, die uns Paulus, und ich gebe zu, die Verse waren kompliziert. Morgen und übermorgen werden sie leichter. Aber wir mussten heute Abend, da mussten wir durch. Die waren kompliziert, diese Verse. Aber Paulus führt uns das hier voller Freude vor Augen. Er sagt, ja, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das stimmt. Aber haben Sie den Ton dieser Verse gehört? Das ist fröhlich gesagt. Der Paulus sagt nicht, ach, wir haben leider diesen Schatz in irdenen Gefäßen, bedauert uns mal. Das sagt er nicht. Er sagt, ja, es ist wahr, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber es ist ein großartiger Schatz. Und es ist ein mächtiger Herr. Und der sorgt dafür, dass seine Botschaft sich durchsetzt. Ganz egal, wie die religiösen Umstände sind, ganz egal, wie die politischen Umstände sind, ganz egal, wie die finanziellen Umstände sind, er setzt sich durch. Und wir dürfen seine Boten sein. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass Sie fröhlich nach Hause gehen, wenn Sie Christ sind, wenn Sie sagen, ja, mein Leben gehört Jesus. Egal wie schwierig Ihre Situation zurzeit sein mag, und wir müssen uns auch mal unsere Not erzählen können und müssen uns auch mal ausweinen können. Und auch da müssen wir als Christen, da kommen wir noch dazu, auch da müssen wir als Christen einander beistehen. Wir müssen auch miteinander weinen können und uns trösten. Das gehört auch dazu. Haben wir ja gesehen, der Druck gehört auch dazu. Aber Paulus sagt, das ist nicht das Letzte, sondern die entscheidende Perspektive ist dieser unsagbare Trost, weil Jesus so stark ist und weil der Schatz so herrlich ist und weil diese Botschaft, dass Gott uns retten will und uns lieb hat, weil das größer ist als alles andere. Und darum muss die Kraft gar nicht von uns kommen. Es ist nicht schlimm, dass ich ein kümmerlicher Bote bin und es ist auch nicht schlimm, dass du ein kümmerlicher Bote bist. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und daraus folgt für uns als Gemeinde gerade nicht, wie viele gerne weiter singen würden, die Sache ist deine, Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. So steht das hier nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Weil wir schwache Gefäße sein dürfen, wissen Sie, können wir umso befreiter unseren Dienst tun. Das ist sehr befreiend, dass wir schwache Boten sein dürfen, weil wir diesen kostbaren Schatz haben. Und machen Sie sich das klar, niemand kann unseren Zeitgenossen etwas Kostbareres bringen als wir Christen. Wir dürfen ihnen Jesus bringen. Denn Jesus hat versprochen, dass dort, wo Menschen antworten auf die Botschaft des Evangeliums, dass er dort persönlich sich dieser Menschen annimmt. Und ich sage Ihnen, in der Ewigkeit werden wir einmal staunend sehen, wie der souveräne Gott unseren kleinen Dienst eingebaut hat in seinen großen Plan. Und wir haben manchmal gedacht, ach, ist doch völlig unbedeutend und es bringt doch nicht viel und es ist so mühsam. Aber sei treu in dem, was Jesus dir aufträgt. Und dann wirst du staunen eines Tages. Und mögen wir uns dann ähnlich freuen, und damit schließe ich, wie jener stammelnde Aushilfsprediger, dem Charles Haddon Spurgeon im Winter 1849 eher unfreiwillig unter die Kanzel kam. Spurgeon war damals erst 15 Jahre alt. Und Sie wissen wahrscheinlich, Charles Haddon Spurgeon war wohl der bedeutendste Prediger Englands im 19. Jahrhundert. Gott machte aus Spurgeon einen Boten, durch den Tausende von Menschen das Evangelium hörten. Gott gebrauchte Spurgeon dafür, dass viele Menschen gerettet wurden für die Ewigkeit. Und deswegen nannte man ihn auch liebevoll den Fürsten der Prediger. Obwohl er selbst nie vergaß, ich bin und bleibe ein irdenes Gefäß. Aber wissen Sie, wie Spurgeon selber Christ wurde? Wie er selber zur Bekehrung fand? Er hat das mal auf seine humorvolle Art beschrieben. Und damit schließe ich für heute. Er beschreibt, wie er als junger Kerl mit 15 Jahren nach der Antwort suchte, wie er Gott finden könnte. Und er schreibt, vielleicht würde ich heute noch in Dunkelheit und Verzweiflung leben, hätte Gott in seiner Güte damals nicht an diesem Sonntag einen Schneesturm gesandt, der mich auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst überraschte. Es schneite ganz stark, sodass ich nicht dahin gehen konnte, wohin ich eigentlich gehen wollte zum Gottesdienst, und ich musste unterwegs innehalten. Aber ich wollte doch irgendwo zum Gottesdienst, und schließlich fand ich eine ziemlich abgelegene Straße, ging durch einen Hof und stand plötzlich vor einer kleinen Kapelle. Diese Kapelle hatte ich bis dahin niemals entdeckt, sie gehörte den sogenannten Primitivmethodisten. Da drinnen in dieser Kirche der Primitivmethodisten saßen ungefähr 15 Menschen. Das war also wie in Sachsen vor kurzem, ja? 15 Menschen saßen da drin. Und Spurgeon sagt, ich hatte von den Methodisten gehört, sie würden so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Aber das störte mich nicht. Ich wollte ja wissen, wie ich gerettet werden könnte, wie ich Gott finde. Und wenn sie mir das sagen konnten, dann waren mir die Kopfschmerzen egal. Aber an diesem Morgen kam der Prediger nicht. Wahrscheinlich war er eingeschneit. Und sie warteten, und als keiner kam, stand schließlich ein sehr schlanker junger Mann dort vorne auf und ging auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mensch war sehr schlicht und sehr einfältig. Und sein Predigttext aus Jesaja 45, Vers 22, Altes Testament, lautete: Schaut auf mich, sagt Gott, und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Und dann predigte er. Meine lieben Freunde, das ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut, nun ist Schauen nicht allzu anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß heben, nur schauen. Ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen, das kann der größte Trottel. Und dann sagt der Text, ihr schaut auf mich. Nun, viele von euch schauen auf sich selbst, aber es hat keinen Sinn. Ihr findet keinen Trost in euch selbst. Ich sage euch, schaut auf Christus. Jesus sagt, schaut auf mich, ich hänge am Kreuz. 10 Minuten, sagt Spurgeon, predigt er auf diese Weise. Nicht gerade sehr einfallsreich. Und dann sah er mich auf der Empore sitzen. Und er richtete seine Augen auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen. Und dann sagte er, junger Mann, Sie werden immer elend bleiben, elend im Leben und elend im Tod, wenn Sie diesem Vers nicht gehorchen. Aber wenn Sie jetzt in diesem Augenblick gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Und dann rief er mit erhobenen Händen, so wie das nur ein Primitivmethodist kann, junger Mann, schau auf Jesus Christus, du musst nichts tun, als nur schauen, dann wirst du leben. Und er meinte damit, verlass dich auf Jesus. Vertraue dem, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und Spurgeon schreibt, plötzlich erkannte ich den Weg der Erlösung. Ich hatte erwartet, 50 verschiedene Dinge tun zu müssen, um zu Gott zu kommen. Aber als ich dieses Wort Schau hörte, da kam es mir vor wie das schönste Wort der Welt. Die Dunkelheit wich, der Schleier fiel mir von den Augen und ich sah die Sonne. Christus ist der wahrhaftige Sohn des Vaters. Er ist Gott, denn er tat für mich, was nur Gott tun kann. Er besiegte meinen störrischen Willen. Er schmolz mein steinernes Herz. Er brach die stählernen Ketten. Er hat mein Weinen in Lachen verwandelt und meine Verzweiflung in Freude. Er hat meine Gefangenschaft beendet. Gesegnet sei sein heiliger Name, dass er Jesus für mich geschickt hat. Ich war 15 Jahre alt und wusste jetzt, er hat mich gefunden. Verstehen Sie, so wurde Spurgeon Christ. 2 so unterschiedliche Gefäße. Dieser später einmal hochbegabte, weltberühmte, Geschichte schreibende Prediger Charles Haddon Spurgeon. Und auf der anderen Seite dieser junge Mann, der mit gutem Willen, aber nicht so übermäßig großer Geschicklichkeit, so einfach dort in dieser Kirche, wo sie so laut gesungen haben, gepredigt hat. Aber es ist ein und derselbe Schatz. Und es ist derselbe Schatz, den auch wir als Christen weitertragen können. Was sind wir doch für glückliche Gefäße. Und wir können fest damit rechnen, dass Gott auch unseren Dienst und unser Zeugnis dazu verwenden will, sein Licht in dieser Welt auszubreiten und verlorene Menschen für die Ewigkeit zu retten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das heute Abend studieren durften, was du uns durch Paulus gegeben hast. Herr Jesus, das war ein komplizierter Text heute. Aber danke, dass du uns darin so viel zeigst und sagst und dass es nicht schlimm ist, dass wir so zerbrechliche Gefäße sind. Dass es nicht schlimm ist, dass wir oft so an unsere Grenzen kommen. Danke, dass du uns trotzdem gebrauchen willst. Und dass es nicht auf unsere starken Reden ankommt, sondern auf die Kraft deiner Wahrheit, dass du wirklich für uns gekommen bist. Dass du wirklich für unsere Schuld am Kreuz starbst und dass du heute hoffnungslose, verlorene, sinnlose, ziellose Menschen zu Kindern Gottes machen willst. Danke, dass es möglich ist, dich anzurufen, Herr. Und sollte unter uns jemand sein, der diesen Schritt zu dir hin noch nie gegangen ist, sollte unter uns jemand sein, der oder die noch nie zu dir gebetet hat, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich habe bisher nicht begriffen, dass ich dich so brauche. Aber ich gebe jetzt deinem Urteil über mein Leben recht. Ich gebe zu, dass ich mich nicht um Gott gekümmert habe, wie ich es hätte tun sollen, dass ich ihn nicht geehrt habe, dass ich nicht nach dir gefragt habe, dass ich mit meinem mittelmäßigen Leben ziemlich zufrieden war. Aber ich gebe zu, dass das Sünde ist. Und ich danke dir, dass du auch für mich am Kreuz starbst. Vergib mir alles. Und nimm mein Leben jetzt ganz fest unter deine Führung und gebrauche auch mich dazu, dein Evangelium weiterzugeben. Herr Jesus, danke, dass du solche Gebete erhörst und dass es nicht auf unsere schönen Worte ankommt, sondern allein auf dein Erbarmen. Amen.